Deutschlandfunk Kultur heute.
Wer die vorpolitischen Bedingungen des liberalen Staates, sagen wir Bildung und Arbeit, stärkt, der stärkt am Ende auch die Demokratie. Nach guter Arbeit, anständigen Jobs und ihren Auswirkungen auf die demokratische Gesellschaft fragen wir hier am Ende von Kultur heute. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Wenn Worte bewegen, dann geht es in unserer Reihe über besondere Bücherhäuser um die Bibliothek des Tanzes. Dazu mehr an zweiter Stelle. Kein Regime-Change, aber Druck auf Venezuela für eine US-freundliche Regierung, das war wohl am Wochenende ein Ziel des Angriffs. Präsident Maduro, wir haben es in den Nachrichten gehört, wird einem Spezialgericht in New York vorgeführt. Dazu nun unser erstes Gespräch. Mit dem Lateinamerika-Historiker Stefan Rinke von der Freien Universität Berlin habe ich über die Geschichte der schwierigen Staatsbildung gesprochen und ihn gefragt, wer von der venezolanischen Kultur spricht, muss sich über indigene, autochtone Bevölkerungsgruppen klar werden, über eine lange Zeit unterdrückte, eine multiethnische Gesellschaft?
Auf jeden Fall, ja, eine multiethnische Gesellschaft, die sich zusammensetzt aus 500 Jahren Migrationserfahrung, wenn man so will, und natürlich Europäer, die da als Kolonisatoren hinkamen und dann eben vor allem die vielen afrikanischen Sklaven, die dorthin verschleppt wurden, viele hundert Jahre dort versklavt wurden und die sich natürlich alle diese unterschiedlichen Gruppen gemischt haben untereinander und daraus ergibt sich so eine farbenfrohe und heterogene Gesellschaft.
Nach dem Überfall der Amerikaner, der US-Administration und der Entführung des Präsidenten Maduro gibt es eine Übergangspräsidentin Rodriguez, die sagt, ganz in dem Sinne, was Sie gerade beschrieben haben, nie wieder Kolonie. Die meiste Zeit war nämlich Venezuela Spielball kolonialer Mächte. Wann wurden die unabhängig?
Naja, unabhängig wurden sie, wie viele andere lateinamerikanische Staaten auch, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit vielen Ups and Downs, wenn man so will, hat sich der Prozess fast 20 Jahre hingezogen, ab 1810. Und sie haben vor allem, darauf sind die Venezolaner besonders stolz, den großen Unabhängigkeitshelden Simon Bolívar hervorgebracht. Nennen sich ja auch deswegen heute Bolivarianische Republik, mit direktem Bezug zu Bolívar, den sie da sehr frei, also von historischen Fakten als den großen Befreier aus dem Kolonialismus feiern. Der hat natürlich dazu beigetragen, dass das spanische Kolonialreich dann zu Ende war in dem, was man später dann Venezuela nannte.
Könnte man von einer ausgebliebenen Modernisierung Venezuelas sprechen? Oder andersherum gesagt, einer fortbestehenden Ruralisierung und Militarisierung? Denn wir sind ja mit den Militärdiktaturen da irgendwie vertraut.
Ja, also das sind natürlich Begriffe, die man immer wieder hört, auch die auch zutreffen, gerade wenn man sich das 19. Jahrhundert anschaut. Man darf eines nicht vergessen, dass natürlich im 20. Jahrhundert Lateinamerika und eben auch Venezuela seinen eigenen Weg in die Moderne beschritten hat, der nicht ganz frei und unabhängig verlaufen konnte, weil man spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts in vielfältige weltwirtschaftliche Beziehungen eingebunden war, als Lieferant vor allem von tropischen Exporten. Produkten und dann seit Beginn des 20. Jahrhunderts natürlich auch vor allem von Erdöl. Und das hat die Art und Weise der Modernisierung in Venezuela ganz stark beeinflusst.
Wir haben unser Gespräch begonnen mit dem Erwähnen von Kolonialismus, mit Sklavenhandel und so weiter. Und jetzt haben wir wieder ein Land in der Kontrolle, eine Kontrolle im Karibikstaat. Venezuela, ein immer unfreies Land?
Nein, das glaube ich nicht. Das kann man so nicht sagen. Das haben ja auch die Jahre des Chavismus gezeigt. Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, dass es jetzt in einen semikolonialen Status abgleiten wird. Ja, da sollte man Venezuela auch nicht unterschätzen und gerade auch die Führungsklique, die ja immer noch da ist. Ja, also das haben ja auch informierte Journalisten gestern und vorgestern herausgestellt, dass zwar Maduro weg ist, aber die anderen fünf sind ja noch da vom inneren Zirkel. Da muss man jetzt mal abwarten, was sich da entwickelt, was es da vielleicht auch schon an geheimen Vorabsprachen mit Trump gegeben hat. Die eigentliche Frage, ob das jetzt in einen kolonialen Status abgleiten wird, die ist meines Erachtens noch gar nicht beantwortet. Das wird sich erst herausstellen müssen.
Zu Kolumbus-Zeiten sprach man von Venezuela als kleinen Venedig. Ein kleinen Washington wird da jetzt nicht raus, ne?
Nein, das kann ich mir nur beim besten Willen nicht vorstellen. Ich meine, wir haben ja gesehen, wie frühere Versuche der USA in bestimmten Regionen Nahe Osten, man denke an Afghanistan, man denke an Irak und so weiter, wie dort die Versuche, Länder praktisch zu verwestlichen, durch militärische Invasionen zu demokratisieren nach den eigenen Vorstellungen, wie die krachend gescheitert sind. Und in Venezuela gibt es natürlich eine demokratische Tradition, an die man anknüpfen kann. Und wenn in den USA eine weise Regierung an der Macht ist, dann wird sie hoffentlich diese Tradition wiederbeleben. Denn die oppositionellen Kräfte sind ja auch da. Und viele Menschen in Venezuela, meine Freunde, meine Kollegen, hoffen darauf, dass man denen jetzt endlich die Chance gibt, das Land zu regieren. Aber dazu, glaube ich, reicht die Entführung von Maduro alleine nicht aus.
Sagt der Lateinamerika-Historiker Stefan Rinke von der FU Berlin. Er hat Bücher zur Geschichte Lateinamerikas und dem Verhältnis zu den USA vorgelegt. Im Kölner Mediapark, einem mehrteiligen Gebäudeensemble mit zahlreichen gewerblichen Mietern, aber auch kulturellen Einrichtungen, einem großen Multiplex-Kino sowie der Fotoakademie, da befindet sich eine einzigartige Institution, das Deutsche Tanzarchiv. Und das besteht aus Tanzmuseum und einer öffentlich zugänglichen Spezialbibliothek. Und die ist die größte, umfassendste Deutschlands zu dieser Kunstform. Bemerkenswert allein schon deshalb, weil Worte zu machen über eine wortlose Bewegungskunst nicht nur nicht leicht fällt, sondern selber eine Kunst ist.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Ja, und unsere Tanzkritikerin Nicole Strecker kennt natürlich die Kölner Tanzbibliothek. Institutsleiter Thomas Thorausch hat das erste Wort in ihrem Beitrag.
Die Rara-Sammlung umfasst 2 Stahlschränke bei uns, ist natürlich besonders gesichert. Jetzt weniger wegen Diebstahl und Ähnlichem, sondern eher aus klimatischen Gründen.
Wir gehen vorbei an zahllosen Ordnern mit hunderttausenden Zeitungsausschnitten führt Thomas Thorausch seit 30 Jahren in Leitungsfunktion beim Tanzarchiv zu 2 unscheinbaren grauen Stahlschränken an der Rückwand des Depotraums.
Und dann sehen wir schon anhand der Buchrücken, die eben auch ja, mit Goldschrift versehen ist, dass es sich dabei sozusagen um die Kronjuwelen des Deutschen Tanzarchivs handelt.
Ledereinbände, mal winzig klein, mal unhandlich groß. Thomas Thorausch zieht ein DIN A5 großes Buch mit marmorierter Vorderseite heraus.
Ja, dann machen wir es mal klassisch
mit weißen Handschuhen.
Und ich nehme mal das älteste Buch. Aus dem Jahr 1545.
Leicht welliges Pergamentpapier, darauf in Kurrentschrift der Titel von Tanzen.
Und natürlich handelt es sich, wie in dieser Zeit typisch, um eine der Schriften, die nicht für den Tanz argumentieren, sondern gegen den Tanz argumentieren. Das Tolle ist natürlich.
Ein Pamphlet eines lutherischen Predigers, der das Tanzen als sündhaft fleischliches Vergnügen geißelt. Auch die Gegner der Kunstform haben also ihren Platz in dieser speziellen Institution. Über 15.000 Fachbücher, dazu Fachzeitschriften und Videomaterial befinden sich hier. Historische Traktate, pädagogische Bücher, Biografien und Autobiografien. Sie sind zwar nur in Präsenz zu lesen, dafür wissen die von überall auf der Welt anreisenden Tänzer, Kritiker, Theater- und Tanzwissenschaftlerinnen aber auch, das gesuchte Buch wird da sein.
Wir sind in einer Architektur, die so ein bisschen noch den 1990er Jahren entspricht.
Regale aus weißem Ahornholz, Neonröhren an der Decke, Leselampen an kleinen Tischen, ab und zu ein Platz mit Computer. Eine nüchterne Arbeitsatmosphäre, in der man unwillkürlich nur noch mit gedämpfter Stimme spricht.
Wir springen sozusagen ins Jahr 1581 und schauen uns sozusagen eines der ersten Tanzlehrbücher an. Das Buch ist betitelt mit dem Namen Ballerino. Und wir sehen auch eine Besonderheit, nämlich eine Notennotation.
Ist das der erste Versuch, Tanz zu verschriftlichen?
Sagen wir mal so, in einer besonderen Art der Notation, denn das ist ja so ein bisschen der Ausgangspunkt überhaupt von allen Buchsammlungen über Tanz. Man hat immer überlegt, wie kann man das Wissen um Tanz weitergeben?
So auch der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Er gründet später die erste staatliche Tanzakademie.
Weil er eben selber begeisterter Tänzer war und gesehen hat, dass seine Tanzkunst, die er so liebte, ja, im Alltag ein wenig verlottert kam. Und er hat die 13 berühmten berühmtesten, bekanntesten, versiertesten Tanzmeister zusammengeholt, in einer Akademie zusammengeschlossen. Und daraus ist eben auch etwas entstanden, was wir hier sozusagen als Notation sehen.
Die eine endgültige Notation hat die Sparte nie gefunden. So zeugt die Tanzbibliothek auch von den zigfachen Bemühungen von Choreografen, ihre Kunst zu überliefern, in Wort und Bild. Und später dann auch in digitaler Form, wie etwa die Improvisation Technologies von William Forsythe, eine CD-ROM mit Videoclips.
Das ist sozusagen eine computerbasierte Installation, die wir neben dem ZKM als einzige Institution hier in Deutschland noch haben.
Thomas Thorausch führt zu einem dicken Röhrenmonitor, auf dem das Bild des Choreografen flimmert.
The important thing is how you approach these lines, yeah?
Ja, und hier sehen wir jetzt einen Rechner aus den 1990er Jahren und ich mache jedes Mal drei Kreuze, dass er noch läuft. Und wir haben ihn für das Tanzmuseum 1997 erworben und seitdem läuft dieses Gerät bei uns.
So kann man sich in der Kölner Tanzbibliothek durch die allererste Ausgabe der Videoclips von Forsythes Bewegungssystem durchklicken. Ein Blick zurück an einem Ort, der einer ephemeren Kunst ihre Geschichte und damit auch ihre Zukunft sichert.
Worte über Bewegung. Nicole Strecker war das über die Bibliothek des Deutschen Tanzarchivs in Köln. Die Arts and Crafts Bewegung, die in England Ende des 19. Jahrhunderts entstand, oder auch die deutsche Lebensreformbewegung, die eint etwas, nämlich nicht nur die Begeisterung für ästhetisch anspruchsvolle Handarbeit, sagen wir Stoffe, Tapeten, Bücher, Gemälde, Kunstgewerbe. Nein, sie eint auch die Kritik an den industrialisierten Produktionsbedingungen ihrer Zeit. Kurz, an der Arbeit.
An die Arbeit. Übers Schaffen und Ruhen.
Und in dieser Serie hören wir jetzt den Sozialphilosophen Axel Honneth. Er hat gerade ein neues Buch veröffentlicht unter dem Titel Der arbeitende Souverän. Und darin beginnt er mit einer Verlustanzeige. Die Demokratietheorie, die habe den Menschen, den Staatsbürger zwar im Blick, aber nicht, was ihn wesentlich ausmacht, kennzeichnet, nämlich ein arbeitendes Subjekt zu sein. Und das ändert sich gerade. Wir haben zwar 46 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, aber demografischer Wandel, die in Rente gehenden Boomer, KI, Corona, Homeoffice, all das verändert viel und unser Verhältnis zur Arbeit. Über dieses Verhältnis von Arbeit und Anerkennung hat der Philosoph Axel Honneth viel nachgedacht, Bücher publiziert. Und ich habe ihn gefragt, warum ist Ihnen der Zusammenhang von Demokratie und sozialer Arbeitsteilung so wichtig?
Das sind mindestens vier Gesichtspunkte, die ich vor Augen habe, wenn mir dieser Zusammenhang so wichtig ist. Zunächst schlicht grundrechtlicher. Unsere Grundrechte sehen die politische Partizipation aller Bürger und Bürgerinnen an der politischen Willensbildung vor. Um das wirklich garantieren zu können, muss man sich mindestens auch um die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse kümmern, weil dort werden die Voraussetzungen geschaffen, diese Teilnahme ermöglichen zu können. Das heißt, wenn ich in den Arbeitsverhältnissen wie ein Untergebener ständig behandelt werde, dann werde ich auch nicht die Möglichkeiten und Fähigkeiten entwickeln, an dieser politischen Bildungsbildung so teilzunehmen, wie das eigentlich die Grundrechte vorsehen. Ein zweiter Punkt ist sicherlich ein kultureller. Es wird heute unheimlich viel diskutiert über sozialen Zusammenhalt. Wie können wir eigentlich sozialen Zusammenhalt sichern angesichts einer Situation, in der der vollständig zu zerbrechen scheint? Komischerweise interessiert sich in diesen ganzen Debatten kaum jemand mehr, was den Klassikern immer vor Augen stand, nämlich dass dieser Zusammenhalt geschaffen wird durch eine funktionierende, gut organisierte Arbeitsteilung. Ja, in der Arbeit erfährt man am ehesten, dass man von anderen abhängig ist, dass man miteinander verzahnt ist in seinen Tätigkeiten, sodass ich glaube, dass sozialer Zusammenhalt nicht durch Appelle an Werte geschaffen wird, sondern dadurch, dass man sich um anständige Arbeitsverhältnisse bemüht, in denen jeder die Erfahrung machen kann, auf den anderen angewiesen zu sein. Psychologisch liegt es auch auf der Hand, ja, um sich als freier Bürger oder Bürgerin verstehen zu können, muss ich diese Erfahrung bereits in meinen Arbeitsverhältnissen gemacht haben. Ich kann nicht plötzlich umschalten von Erwerbstätigkeit oder Arbeitstätigkeit unter Bedingungen von, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, Knechtschaft oder Drangselei auf politischer freier Bürger. Ja, es muss da eine Kontinuität geben, auch psychologisch, die überhaupt nicht gewahrt ist. Und schließlich politisches, vielleicht sogar das wichtigste Argument. Wir alle wissen, im Augenblick ist der rechte Populismus, um noch einen milden Ausdruck zu finden, überall im Westen auf dem Vormarsch. Ich denke mir, dass eine Möglichkeit, den rechten Populismus zurückzudrängen, der wäre, dass die demokratische Mitte, aber auf jeden Fall die demokratische Linke, wieder die arbeitende Bevölkerung zurückerobert. Die hat sie verloren. Und anständige Jobs bedeutet so etwas wie gerechte Entlohnung, faire Behandlung, Spielräume für Autonomie vor allen Dingen und Aufstiegsmöglichkeiten.
Ich habe mich, das wird Sie nicht überraschen, für eine Kulturredaktion am Regal meiner Kinder bedient und Goethes Osterspaziergang rausgeholt. Ja. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Jetzt werden Sie sagen, wieso das? Ich glaube, das hat mit unserem Thema zu tun. Das endet mit der schönen Szene, wo er dann in des Dorfes Getümmel einsteigt. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Sie kennen das. Zufrieden, ja, jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Vordergründig geht es um Schönheit von Natur und menschliches Miteinander. Aber ich glaube, es hat mit unserem Thema zu tun. Die bürgerliche Gesellschaft findet sich da in der Stadt. Gleichberechtigte Bürger. Gesellschaften als Kooperationsverbünde, würden Sie vielleicht sagen. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Arbeitsteilung und politischer Demokratie.
Natürlich, ich meine, die politische Demokratie, das lernt man schon, wenn man ein paar Seiten John Rawls, also dem größten Gerechtigkeitstheoretiker wahrscheinlich des 20. Jahrhunderts, gelesen hat. Demokratie, ein politisches Gemeinwesen, das sich als demokratisch versteht, muss sich zunächst und zuvörderst als einen Kooperationszusammenhang verstehen. Ja? Was heißt nun Kooperationszusammenhang? Das heißt ja mehr, als dass wir bloß an der Wahlurne unseren Zusammenhalt verspüren, weil alle anderen vielleicht unter guten Bedingungen auch wählen gehen, sondern das muss ja viel tiefer reichen. Ja, wie können wir uns als Mitglied eines Kooperationszusammenhangs verstehen? Doch nur so, dass wir füreinander gemeinsam tätig sind, um unser Gemeinwesen zu reproduzieren. Wie anders soll ein Verständnis von Gemeinwesen überhaupt geweckt werden, wenn nicht dieses Gemeine darin bestehen soll, füreinander in der Arbeitsteilung tätig zu sein.
Axel Honneth, jetzt kommt, um im Bild von Goethes Faust zu bleiben, die Gretchenfrage. Ja. Wie befähigen wir denn Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, um dann zu demokratischer Partizipation zu ermutigen? Also einfacher gesagt, wie werde ich die Bürde der Arbeit los, um dann noch genug Energie für demokratisches Engagement zu haben?
Na, zunächst mal, indem ich die Arbeitsverhältnisse selber reformiere und wesentlich verbessere. Ja? Wir wissen alle, wie viel extrem prekäre Arbeitsfelder es heute inzwischen in unseren Gesellschaften gibt, wie häufig Menschen zwei Jobs annehmen müssen, um überhaupt ihren Lebensunterhalt sichern zu können. Wir wissen, wie wenig Mitbestimmung inzwischen noch in mittleren, ja auch größeren Betrieben noch vorherrscht. Wir wissen, wie wenig Autonomiespielräume bei der Gestaltung der eigenen Arbeit bestehen. Denken Sie nur an die Reinigungskräfte, ja, die einfach vorgeschrieben bekommen, in welcher Weise sie welche einzelnen Schritte zu tätigen haben. Ich denke, die kürzeste Antwort darauf wäre, indem wir beherzt rangehen, die Arbeitsverhältnisse insgesamt wieder zu reformieren, zum Besseren zu wenden, jedem Einzelnen ein gesichertes Einkommen zu sichern. Ich denke auch, dass man an der Arbeitszeit herangehen müsste. Ja? Die Arbeitszeiten sind teilweise so lang, vor allen Dingen, wenn man zwei Jobs hat, dass an jede politische Beteiligung überhaupt nicht zu denken ist. Ja? Was setzt politische Beteiligung voraus? Dass ich überhaupt in der Lage bin, die grundsätzlichsten Informationen über die Weltvorgänge zu verfolgen. Ja? Dass ich Gesetze verstehe, dass ich Gesetzesinitiativen nachvollziehen kann, sodass ich mir eine eigene Meinung bilden kann. All das setzt Zeit voraus, es setzt genügend finanzielle Unabhängigkeit voraus, es setzt einen klaren Kopf voraus, es setzt auch ein Gefühl voraus der eigenen Selbstwirksamkeit, dass die eigene Überzeugung überhaupt zählt, sonst fange ich erst gar nicht an, mir eine Meinung zu bilden und so weiter und so fort. Das alles hängt zutiefst, glaube ich, mit der Gestaltung unserer Arbeitsverhältnisse zusammen.
Ich sehe ein Problem. Mal gucken, ob Sie das auch sehen oder ob Sie es entkräften. Sagen wir mal, wer mehr Zeit durch gut entlohnte Arbeit hat oder hätte, könnte dann an der Demokratie besser mitwirken. Aber ein Garant für die liberale Stärkung des Gemeinwesens ist das noch lange nicht, oder?
Nein, da gebe ich Ihnen recht. Also nichts garantiert natürlich automatisch, dass bessere Arbeitsverhältnisse, eine bessere Einbindung jedes Einzelnen in die Gesellschaft durch gut gesicherte Autonomieräume gewährende Arbeitsplätze dann die angemessenen liberalen Einstellungen erzeugt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, denke ich, dass zumindest die Skepsis gegenüber rechten Verschwörungstheorien zunimmt, wenn man sich gesichert fühlt in der Gesellschaft dadurch, dass man in sie einbezogen ist als respektiertes auch Mitglied dieser Arbeitsteilung.
Mehr Arbeiten allein, wie der Kanzler fordert, reicht offenbar nicht, wenn ich Sie bis hierhin richtig verstanden habe. Und Sie sind Sozialphilosoph und sprechen sich für eine normative Theorie der Arbeit aus. Woran denken Sie? Etwa an sowas wie staatliche Dienstverpflichtungen jenseits von Wehrpflicht?
Das war eine der Gedanken, die ich in dem Buch geäußert habe. Tatsächlich hängt das sehr eng mit dem, was ich vorher über den sozialen Zusammenhalt gesagt habe. Man sollte ernsthaft darüber nachdenken, ob anstelle eines verpflichtenden Militärdienstes, über den natürlich jetzt wieder nachgedacht wird, nicht durchaus sowas sinnvoll wäre wie ein verpflichtendes Dienstjahr, während dessen Arbeit in Bereichen vollzogen werden sollte, die man ansonsten kaum mehr kennenlernt. Ja, also es ist doch so, dass unsere Gesellschaft auch deswegen auseinanderfällt, wie heute häufig an die Wand gemalt wird, weil man voneinander wechselseitig gar nicht mehr richtig weiß. Ja. Wer weiß schon, wie die Lebensverhältnisse derer sind, die unser Essen bringen. Ja. Diese armseligen Gestalten, die mit ihren Fahrrädern durch die Großstädte rasen. Oder die Pflegerin. Ja. Wer kennt deren Arbeitsverhältnisse gut genug. Und ich glaube, ein verpflichtendes Dienstjahr hätte den Vorteil, hier wieder Erfahrungen zu schaffen, die den Zusammenhalt doch leichter machen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickeln.
Sagt der Sozialphilosoph Axel Honneth in unserer Serie an die Arbeit übers Schaffen und Ruhen. In den Kulturmeldungen, da erinnert Hanna Rau jetzt an die Holocaust-Überlebende Eva Schloss.
Geboren wurde sie 1929 als Eva Geiringer in Wien. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich floh sie mit ihrer jüdischen Familie in die Niederlande. Dort freundete sie sich mit der berühmten Tagebuchschreiberin Anne Frank an. Beide Familien tauchten unter, wurden jedoch verraten und in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Im Gespräch mit dem Jüdischen Museum Berlin erinnerte sich Eva Schloss vor wenigen Jahren an die ersten Tage nach der Befreiung des Konzentrationslagers.
Und wir haben gegessen und gegessen und gegessen. Und ich habe noch nie so eine schreckliche Nacht auf einem Kübel verbracht, weil das Essen ist einfach durch mich gelaufen. Und am Morgen, viele Leute waren gestorben. Einfach, sie hatten nicht die Kraft, das Essen zu verdauen.
Bald darauf machte sich Eva vom separaten Frauenlager in Birkenau auf den Weg nach Auschwitz, um ihren Vater und ihren Bruder zu suchen. Doch sie traf auf einen anderen.
Ich glaube, ich kenne sie. Sagte, ja, ich bin Otto Frank, Annes Vater. Und du bist Eva Geiringer, Annes Freund. Ja, ja, ja. Hast du meine Töchter gesehen oder meine Frau? Nein, hab sie nicht gesehen. Hast du meinen Vater und meinen Bruder gesehen? Ja, die waren hier, sind aber mit den Deutschen weggegangen.
Eva Schloss' Vater und Bruder waren von den Nazis ermordet worden. Ihre Mutter hatte überlebt. Sie heiratete später Annes Vater Otto Frank. Eva Schloss wurde damit die Stiefschwester der ermordeten Anne. Bis ins hohe Alter setzte sie sich als Ehrenpräsidentin der Stiftung Anne Frank Trust für die Erinnerung an die Shoah und Toleranz ein. Jetzt ist Eva Schloss im Alter von 96 Jahren gestorben. Auch der Schweizer Flötist Peter Lukas Graf ist tot. Mit seinem Sieg beim renommierten ARD-Musikwettbewerb Anfang der 50er Jahre nahm seine Karriere als Solokünstler Fahrt auf. Er tourte durch die ganze Welt, nahm über 40 CDs auf und prägte in seinen Meisterkursen und als Professor an der Musikakademie Basel hunderte von Profiflötisten. Auch mit über 90 spielte Peter Lukas Graf noch täglich mehrere Stunden Flöte und dennoch fühlte er sich mitunter wie ein Laie.
Ich habe mich oftmals gefragt, wie ist das möglich, dass man mit so einem primitiven kleinen Rohr sich jahrzehntelang abgibt und eigentlich immer noch das Gefühl hat, ja, man müsse es eigentlich erst richtig lernen.
So Peter Lukas Graf gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF.
Wie jetzt bekannt wurde, starb Graf bereits an Silvester, kurz vor seinem 97. Geburtstag.
Kulturmeldungen waren das mit Hannah Rau am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. Die Informationen am Abend gleich nach uns, die werden berichten über die uneinheitliche Position der Bundesregierung zu Venezuela. Ihnen einen guten Abend.